Meine Lieben, also einen Fixtermin in dieser Woche gibt es für mich und der wird am Samstag sein, nämlich mir die Königskrönung von Charles III. In der Westminster Abbey anzuschauen. Und zwar deswegen, weil das ein Gottesdienst ist, der wirklich mittelalterliche Vorstellungen des Königstums noch vollkommen vermittelt. Und das ist für mich natürlich als kirchengeschichtlich sehr interessierter Mensch wirklich was Spannendes. Und deswegen schaue ich mir das an. Und wenn Sie es sich auch anschauen oder zumindest in Kurzform anschauen, dann wissen Sie, wie es eigentlich abläuft. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Also, das Ganze ist ein Gottesdienst. Und zwar ein ganz, ganz spezieller. Eigentlich ist es ein einfacher Kasualgottesdienst, den Sie jetzt höchstwahrscheinlich auch in ziemlich vielen evangelischen Kirchen in der nächsten Zeit sehen werden, nämlich bei den Konfirmationen. Nun, Handauflegung, Bestärkung und so weiter und so fort. Das ist ein Element, das Sie auch bei den Konfirmationen natürlich sehen. Und die größtmögliche prächtige Form davon wird jetzt dann am Samstag abgezogen. Nebenbei bemerkt ist allein der Begriff die Krönung schon falsch. Er wird auch gekrönt, aber das ist eigentlich relativ wurscht. Entscheidend ist ganz was anderes, die Salbung. Um die Salbung geht es und deswegen sagt man nicht, irgendwer wird zum König gekrönt, sondern irgendwer wird zum König gesalbt. Kleine Bemerkung. Ich habe mir das jetzt noch einmal schnell in Google hineingeworfen. Ablauf der Krönung von Charles III. Im deutschsprachigen Bereich. Und ich musste mich wirklich bis zur Seite 3 auf Google vorkämpfen, bis ich die erste korrekte Ablauf gefunden habe, und zwar bei der Zeitung Morgenpost. Keine Ahnung, was das ist, aber die sind die einzigen, die es zusammengebracht haben. Alle anderen haben einen Fehler gemacht. Also, zunächst einmal kommt der gute Charles an, wird begrüßt, wird hineingeführt und bleibt dann unterm Vierungsturm stehen. Und dort kommt zur Präsentation des Königs, ganz klassisch, werden wir sehen, ob sie es nur machen, ruft dann einer aus, ihr im Norden seht euren König. Und dann die im Nordteil drinnen stehen, alle lang lebe der König. Und dann geht's in alle vier Himmelsrichtungen, das ist die Präsentation des Königs. Der nebenbei König ist ab dem Moment, sein Vorgänger, in dem Fall seine Vorgängerin, also seine Mutter verstorben ist, ist er König. Das heißt, warum krönen wir ihn? Weil wir ihn eigentlich nur krönen, aber wir salben ihn. Das ist das Entscheidende. Also er wird präsentiert. Dann muss er schwören. Und zwar muss er schwören, die Gesetze des Landes zu achten und die Kirche von England zu schützen als Defensor Fide, als Beschützer des Glaubens. Ein Titel, der witzigerweise noch vom Papst an Heinrich VIII. Vergeben wurde, bevor der die englische Kirche in eine Nationalkirche, in die anglikanische Kirche umgewandelt hat. Aber der Titel klingt so cool, Verteidiger des Glaubens. Also behält man den und schwört das. Und jetzt kommt das eigentlich Entscheidende, und das werden wir alle nicht sehen, nämlich die Salbung. Auf das gehe ich dann noch sehr viel detaillierter ein. Wieso werden wir es nicht sehen? Also auch bei der letzten Krönung, die war einfach in die 50er Jahre von Elisabeth II., wurde das nicht übertragen. Das wurde nicht gefilmt. Früher war es so, dass ein seidener Baldachin von 4 Rittern des Hosenbandordens an langen Stangen gehalten, über die Königin gehalten wird. Das hat sich jetzt Charles komplett neu machen lassen von einem Künstler, der sich sehr viel mit Ikonen beschäftigt hat. Und das Besondere dran ist, es ist also jetzt nicht mehr ein Baldachin nur, sondern es ist also oben drüber der Baldachin, hinten ganz ein schönes Motiv, ein Baum, auf dessen Blättern alle Länder des Commonwealths draufstehen, wirklich wunderschön gemacht, und auch auf den Seiten. Das ist eine sozusagen Revolution, ist nur nach vorne hin offen zum Hochaltar und damit auch zum Erzbischof von Canterbury. Dieses selbige wird ihn nun also salben. Und zwar mit einem veganen Salböl, das hat sich der König bestellt, ist in der Grabeskirche in Jerusalem geweiht worden und ist jetzt sicherlich schon längst in London. Und zwar, er wird gesalbt und vorher muss er sich umziehen. Vielleicht auch deswegen, also dieser Sichtschutz. Dazu trägt er nämlich ein Taufhemd, ein weißes Taufhemd. Er wird gesalbt am Kopf, an den Händen und an der Brust. Das ist jetzt wirklich die ganz große Form, die in dieser Form eigentlich nur bei Bischöfen, respektive Erzbischöfen der römisch-katholischen Kirche durchgezogen wird und zeigt jetzt auch den Anspruch, Herr der Kirche zu sein. Wenn das vorbei ist, zieht er sich wieder um und kriegt ein unglaublich schönes, sehr altes Priestergewand angezogen mit einer Stola. Die Stola ist das, kennen Sie, römisch-katholischer Priester, da hat er weißes Chorhemd an und drüber einen Schal, der lang hinunterhängt, meistens unten, wo er endet, noch verdickt ist mit Kreuz drauf oder Kreuzen drauf oder anderen Symbolen. Das ist eine sehr, sehr alte, wunderschöne Geschichte. Und das zieht er jetzt an und präsentiert sich jetzt als Priester. Nicht nur das, er bekommt jetzt den Krönungsmantel angezogen. Das ist also ein weiter Mantel drüber, der in Wirklichkeit ausschaut wie ein römisch-katholischer Erzbischofsmantel im Pluviale. Und damit ist jetzt klar, er ist zum Priester gesalbt. Okay? Jetzt kriegt er eine Krone aufgesetzt, was wirklich völlig irrelevant ist, schaut gut aus, macht was her und schaut toll aus. In dem Fall ist es die Edwardskrone, weil der heilige Edward war ein König und so weiter und so fort und ist der Schutzpatron der englischen Könige. In Wirklichkeit ist es nicht mehr die Edwardskrone, weil in der Zeit, kurzen Zeit, wo England eben kein Königreich war, sondern Commonwealth, die Originalkrone verkauft hat und das Gold eingeschmolzen hat und so weiter und so fort. Man hat danach noch einmal eine gebastelt, so nach ein paar alten Bildern, die man hatte, wird relativ kurz aufgesetzt und soll unglaublich schwer sein. Auch deswegen wird sie nur kurz getragen. Jetzt bekommt der König auch die anderen Insignien, die zwei Zepter, das Reichsschwert und den Reichsapfel. Und das war es dann eigentlich gut. In dem Fall geht's weiter, weil auch noch die Camilla auch noch eine Krone kriegt. Und die wird wirklich gekrönt, die wird nicht gesalbt. Was ist das jetzt mit der Salbung? Das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Also, Jesus Christus ist ja bekannt und Christus ist die latinisierte Form von Christos, dem griechischen Wort, und das heißt der Gesalbte. Das heißt auf gut Deutsch, es gibt im Alten Testament eine lange, lange, lange Tradition von Salbung. Und zunächst einmal wird diese nur an Priestern vollzogen. Und aber auch an bestimmten Gegenständen wie dem Bundeszelt und gewissen Dingen, die man für ganz, ganz wichtige Dinge gebraucht hat und die nur dann später im Tempel aufbewahrt worden sind. Und die Aussage der Salbung ist immer eine, Gott nimmt diesen Menschen, / Gegenstand, in Besitz. Das ist eigentlich die Aussage. Wenn wir sagen, Jesus aus Nazareth, der Christus, der Christos, der Gesalbte, ist das gleich der Messias, weil Hebräisch Maschach Salben heißt. Und es bedeutet immer im Auftrage Gottes handeln. Von Gott in Besitz genommen und im Auftrage Gottes handeln. Das ist eine ganz, 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 ganz spannende Geschichte. Warum um alles in der Welt werden Menschen zum König gesalbt, eben nicht gekrönt? Ich habe es, glaube ich, oft genug gesagt. Das hat einen sehr einfachen Grund. Wir sind ja alle Indogermanen, das merkt man dran, dass wir irgendeine indogermanische Sprache sprechen. Und soweit wir wissen, war es so, dass die ersten indogermanischen Könige eher was Priesterliches waren. Sie waren zwar Herrscher, aber das dürfte halt in der Völkerwanderungszeit gewesen sein. Wenn wir jetzt schauen, wo sie sesshaft sind, wie sie Europa erobert haben, etc., etc., hast du gerade in Frankreich die Merowinger, die aber nicht sehr herrschend sind, sondern die sind, die karolingischen Hausmeier erledigen den ganzen Job und der König ist halt der König. Und zwar deswegen, weil er von einer Göttin abstammt. Und ich habe es jetzt nicht mehr gefunden. Ich habe eine ganz, ganz, ganz dunkle Erinnerung dran, dass die merowingischen Könige, glaube ich, wenn ich mich jetzt sehr täusche, von der Mondgöttin abstammen. Ich bin mir dessen jetzt aber nicht sicher. Also das ist die Geschichte. Jetzt geht Pippin der Jüngere hin und sagt, so, jetzt reicht's mir, jetzt möchte ich König werden. Diese Merowinger, mit denen ist ja eh nichts zu erledigen. Und checkt das jetzt mit dem Papst, der sagt, ist völlig okay. Und damit jetzt die Leute sagen, nicht durchdrehen und sagen, ja, wo ist denn diese halbgöttliche Person auf Erden, wenn ihr den Merowinger abschafft, salben wir dich. Das ist das Entscheidende. Pippin wird gesalbt. Dann natürlich später vor allen Dingen Karl der Große. Und das sieht man auch an der Krone Karls des Großen, der Krone des römisch-deutschen Reiches, in Wien in der Schatzkammer zu besuchen, wo Sie sehen, dass dort vier Bildplatten drauf sind. Es ist eine Plattenkrone, die sicher furchtbar unangenehm zu tragen war. Und dort siehst du als ersten und wichtigsten das Bild natürlich den König David, weil im Alten Testament geschildert wird, den Salomo, Blödsinn, dass der David, der Papa vom Salomo, seinen Burm salben lässt zum König. Und zwar deswegen, damit er weiß und klar macht, wer ist der Thronfolger. Und darum geht es jetzt. Auf der einen Seite ist die Behauptung, die der Salbung, immer die, dass dieser Mensch jetzt eine besondere Beziehung zu Gott hat, dass Gott den in Beschlag genommen hat und der jetzt im Auftrag Gottes regiert. Habsburger Apostolische Majestät, das ist nur ein Titel, gut. Gottes Gnadentum, von Gott auserwählt. Nun, es hat sich herausgestellt, dass es auch nicht so klug ist, pausenlos seine Cousine zu heiraten, auch wenn man damit halb Europa zusammengeerbt hat, weil man dann ausschaut wie ein Habsburger mit der Lippe und dem Kinn und auch relativ oft ziemlicher Verblödung. Aber man kann sich daran festhalten, mich hat Gott auserwählt. Das ist jetzt die eigentliche Geschichte, die am Samstag stattfinden wird, was in England sehr verständlich ist, dass die einzigen sind, die wirklich noch an der Salbung festhalten. Aus einem sehr einfachen Grund, die englische Geschichte beschäftigt sich über weiteste Strecken mit der Fragestellung, bitteschön, wer ist jetzt wieder der König? Zuerst haben also die angelsächsischen Könige, dann kommt Wilhelm der Eroberer daher und sagt so, ab sofort ist es mit den Angelsachsen vorbei, jetzt machen wir ein normannisches Königreich hier und dann musst du natürlich legitimiert werden. Okay? Dann hast du später die Plantagenet-Könige, die müssen sich auch legitimieren, weil so gesehen sind es keine Normannen. Danach geht's dann überhaupt total wüst zu Rosenkriege, Haus Lancaster gegen das Haus York. Beide sagen, sie sind die legitime Nachfolger, sind äußerst, 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 äußerst weit mit den letzten Plantagenet-Königen verwandt und bringen sich alle mal richtig schön um, damit dann Heinrich Tudor daherkommt und König wird. Und der braucht natürlich, weil der eigentlich auch nicht verwandt ist, um ganz ehrlich zu sein, auch eine Legitimierung, ein Gottesgnadentum. Und dann geht's weiter, weiter, weiter. Dann da hast du also die Niederländer dort, dann hast die Hannoveraner dort, dann hast du Sachsen-Coburg-Gotha dort. Bis heute nur die haben sich dann im Ersten Weltkrieg umbenannt auf Windsor, weil Sachsen-Coburg-Gotha als Hausname nicht so gut kommt, wenn man gerade einen unglaublich verlustreichen Krieg gegen Deutschland führt. Es ist eine unglaublich spannende Geschichte. Es ist eine unglaublich spannende Geschichte, die in Europa, sagen wir mal, mindestens 1200 Jahre unglaublich wichtig war. Also jetzt 100.000 Geschichten könnte ich jetzt sagen, wie wichtig diese Salbung wirklich war, auch später dann in der französischen Geschichte, in der Reformationszeit und so weiter und so fort. Immer wieder diese Aussage, ich bin der legitime Herrscher und kein anderer. Vor allen Dingen ist immer die Betonung, weil ich gesalbt bin, weil Gott mich in Beschlag genommen hat. Sie können sich jetzt überlegen, was ich dazu sage. Ich sage jetzt nicht mehr viel dazu, weil wir schon auf 15 Minuten sind. Aus einem kurzen Satz: Gott lässt sich nicht zwingen. Grundsatz christlicher Theologie: Gott bleibt immer frei. Und du kannst ihn nicht zwingen, dass er einen bestimmten Menschen zum Herrscher macht, nur weil du ein ganz besonders gut duftendes und sich sicherlich auch unglaublich gut anfühlendes Öl auf ihn draufschmierst. Denn Gott bleibt frei. Einen gesegneten Abend uns allen.